Hallo und herzlich willkommen zu Teil 5 unserer Abenteuerreise Heiliger Geist. Wir senden etwas verspätet. Einige von euch werden sich schon gewundert haben, warum wir am Dienstag nicht dieses Training eingestellt haben. Und hier möchte ich euch gleich mit hineinnehmen in ein Beispiel, wie der Heilige Geist wirkt. Wir haben am Dienstag eine Aufnahme gemacht, das heißt, wir haben es versucht und immer wieder drin ist unser Programm abgestürzt aus verschiedenen Gründen. Sorry. Wir haben dann versucht, das zusammenzuschneiden, aber wir mussten das ganze Ding canceln und nochmal ganz von vorne anfangen. Und das ist die Variante, die ihr jetzt seht und die hoffentlich auch bis zum Ende gelingt. Und warum erzähle ich euch das hier am Anfang? Weil es gleich ein Beispiel ist, wie der Heilige Geist wirkt. Als ich am Dienstagmorgen aufwachte, war ich im Inneren damit beschäftigt, dass dieses Training vielleicht gar nicht aufgenommen wird am Dienstag. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem, dass ich in der Nacht starke Zahnschmerzen hatte und mich nicht gut fühlte. Und ich hatte auch noch einen anderen Gedanken oder Eindruck, dass ich in einem bestimmten Ordner etwas nachschauen sollte, das ich mal erstellt habe über den Heiligen Geist. Und ich habe das nicht getan. Und wir haben das Video aufgenommen. Und wie ihr ja jetzt gerade gehört habt, es hat nicht geklappt. Und jetzt könnte man denken, dass jemand etwas dagegen hat, wie zum Beispiel der Teufel, und das verhindern möchte, dass das gesendet wird. Ja, hier kommen wir zu dem Punkt der Geisterunterscheidung. Ich bin ziemlich sicher, dass nicht der Teufel verhindern wollte, dass dieses Video gesendet wird, sondern dass der Heilige Geist wollte, dass ich verstehe, dass er etwas anderes für dieses Training möchte. Ich habe dann nämlich festgestellt, dass ich einen wesentlichen Aspekt nicht beachtet habe, der aber extrem wichtig ist. Und jetzt kann man natürlich denken, in dem Detail steckte der Teufel, dass ich da verblendet war und nicht genügend darüber nachgedacht habe. Aber wie auch immer, dadurch, dass dieses Training am Dienstag nicht funktioniert hat, ist zwar Zeit verloren gegangen, aber auch die Erkenntnis gekommen, da fehlt ein Teil, den Gott gerne haben möchte. Und heute findet dieses Training also mit diesem Teil statt. So wirkt der Heilige Geist, der bremst uns manchmal auch einfach aus und wir müssen von vorn anfangen. Und es ist immer ein guter Rat, auf den Heiligen Geist zu hören, nicht gleich immer alles auf den Teufel zu schieben und sauer zu sein, sondern zu sagen, okay Gott, ich habe nicht richtig hingehört, vergib mir das und ja, auf ein Neues. Also willkommen auf ein Neues. Und ich möchte euch auch heute einladen, eure Bibel in die Hand zu nehmen. Ich hoffe, ihr habt eine. Ich hoffe, ihr habt eine, die viel gebraucht ist. Und dass ihr da mitlest, dass ihr da einsteigt, dass ihr euch da was markiert, dass ihr eigene Gedanken da aufnehmt und zu eigenen Erkenntnissen kommt. Und das Wort und das, auf was ich mit euch teile, zu eurem eigenen zu machen. Es nützt euch gar nicht, so viele Dinge und Informationen von anderen Menschen zu bekommen, auch wenn sie vielleicht gut sind oder hoffentlich gut sind. Wenn das nicht zu eurem eigenen wird, dann könnt ihr damit nicht viel anfangen. Dann könnt ihr sagen, ich habe ein gutes Training gehört und ja, da gibt es jemanden, die redet immer über den Heiligen Geist. Aber ihr müsst mit dem Heiligen Geist leben. Das, was er ist, das, was sein Wirken und sein Wesen und seine Gaben und so weiter sind, das müsst ihr für euch erkennen und damit umgehen und Frucht bringen. Und das Wort Gottes ist einfach fantastisch und ich selbst bin, während wir hier so unterwegs sind mit dieser Abenteuerreise, diesem Training, immer wieder aufs Neue fasziniert über Gottes Wort. Wie viel Erkenntnis er gibt, wie klar Gottes Wort ist und wie tröstend, wie ermutigend, auch ermahnend. Und es ist ein unerschöpflicher Reichtum. Und man kann bis zum Ende der Tage niemals den ganzen Reichtum da rausholen aus Gottes Wort. Und ja, es klingt wie ein Appell, wie ein Aufruf. Es ist einer. Nehmt eure Bibel, arbeitet mit Gottes Wort, lest Gottes Wort und findet Gott darin. Es ist ein lebendiges Wort. So, ich möchte über das Thema oder über Themen mit euch reden, die, glaube ich, eher ungern angeguckt werden. Und das eine Thema wird auch ganz sicher ganz gern und ganz oft vermieden. Und ich habe es letztes Mal schon angekündigt. Und zwar geht es darum, dass wir den Heiligen Geist betrüben, betrügen können und dass es eine Lästerung gegen den Heiligen Geist gibt, die nicht vergeben werden kann. Und mir ist schon klar, dass der Teufel nicht möchte, dass dieses Thema auf den Schirm kommt. Und dieses Thema war tatsächlich das Thema, das ich ausgeblendet hatte, woran ich gar nicht gedacht habe, obwohl es ein extrem wichtiges Thema ist. Und da kommt bestimmt Gott bei vielen Menschen, kommt nicht Gott, Entschuldigung, Satan und macht die Menschen blind. So hoffe ich, dass wir alle heute nicht blind sind, dass ihr nicht blind seid und dass ihr offene Augen und Ohren und Herzen habt, um das wahrzunehmen, was da drin steckt heute, was da in Gottes Wort steckt und was er sagen will. Wir haben beim letzten Mal über die Schatten des Geistes gesprochen oder eben die Ströme des lebendigen Wassers, die aus uns herausströmen, wie Jesus das sagt in Johannes 4 zum Beispiel. Und die nächste Episode geht tatsächlich um die Ströme des lebendigen Wassers in uns und es geht darum, was Jesus beschrieben hat, selber beschrieben hat, was er in uns hineinlegt mit dem Heiligen Geist. Aber bevor wir da zu der Folge kommen, jetzt dieses Thema. Und ja, ich hoffe, dass es gut gelingt, dass ihr da folgen könnt und die Zusammenhänge erkennen könnt. Zuerst mal möchte ich mit euch Psalm 51 lesen. Und wie gesagt, wer Zeit hat, wer nicht abgelenkt ist, ist gut durch Arbeit, durch Autofahren, durch Joggen oder Sportstudio, holt eure Bibel und lest mit. Ihr könnt dieses Video ja stoppen, während ihr die Bibel holt und dann wieder starten. Psalm 51, Vers 13, schon mal vorweg. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist die Bitte von König David. Es ist ein Psalm Davids aus der Zeit, steht hier, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte. Kurz der Hintergrund, David schaut aus seinem Fenster, sieht eine wunderschöne Frau und will diese Frau haben. Diese Frau ist verheiratet und er begeht mit ihr Ehebruch und er schickt ihren Mann an die vorderste Front und er wird da getötet. Das war der Plan Davids und er heiratet Bathseba, er bekommt ein Kind mit Bathseba. Und Gott ist natürlich nicht begeistert und sein gesalbter König versündigt sich gegen ihn. Und Gott schickt seinen Propheten Nathan zu König David, um ihm zu sagen, was er davon hält und was die Strafe dafür ist, nämlich, dass das erste Kind sterben wird. Und jetzt betet David, Gott sei mir gnädig um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Also David bekennt hier ausführlich seine Schuld und sagt, darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst und dein Urteil über mich ist gerecht. Denn ich war ein Sünder von dem Augenblick an, da meine Mutter mich empfing und das ist nicht so eine gute Übersetzung, hier in einer anderen Übersetzung ist, weil meine Mutter schon eine Sünderin war und nicht, weil das Baby, das geboren ist, schon an sich selbst gesündigt hat, sondern weil die Sünde der Vorfahren da schon da ist. Dir gefällt ein Herz, sagt David, das wahrhaftig ist, und im Verborgenen lehrst du mich deine Weisheit. Wasche von mir ab meine Sünden und ich werde ganz rein werden. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Gib mir meine Freude zurück und lass mich wieder fröhlich werden, denn du hast mich zerbrochen. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Dann will ich die Gottlosen deine Wege lehren, damit die Sünder zu dir zurückkehren. Vergib mir, dass ich Blut vergossen habe, Gott mein Retter, dann werde ich singen und jubeln über deine Vergebung. Herr, öffne meine Lippen, damit ich dich lobe. Mit Schlachtopfern bist du nicht zufrieden, sonst hätte ich sie dir gebracht. Und auch Brandopfer würdest du nicht annehmen. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Hilf und erbarme dich über Zion, baue die Mauern Jerusalems wieder auf. Dann wirst du an unseren Opfern wieder Gefallen finden und mit unseren Brandopfern zufrieden sein. Dann werden wir wieder Stiere auf deinem Altar opfern. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist das, was David hier sagt. Und das ist das, worüber wir in den letzten Folgen auch gesprochen haben. Unser Geist und der Geist Gottes. David ist ein gesalbter König, überhaupt der gesalbte König von Gott. Jesus ist ein Nachkomme Davids. Und er fürchtet jetzt sozusagen aufgrund seiner Sünde um den Verlust des Heiligen Geistes. Und in dem Moment, wo der Heilige Geist zurückweicht, aufgrund der Sünde von David, ist David wieder vollkommen allein auf seinen Geist angewiesen, auf seinen menschlichen Geist. Und er sagt, wenn mein Geist zerbrochen wird, das ehrt dich. Oder wenn ich meinen Geist zerbrechen lasse für dich, Gott, weil ich meine Schuld bekenne und wieder so leben will, dass es dir gefällt, dann ehrt dich das. Und dann wird dein Geist, Gott, wieder in mir wohnen. Aber wenn ich das nicht tue, wird dein Geist, Gott, sich von mir zurückziehen. Und das ist die größte Befürchtung, die David hat. Und ich möchte jetzt mit euch in ein paar andere Stellen gehen und zu bestimmten Personen gehen sozusagen, wo wir das auch, also wo wir das im Alten und im Neuen Testament sehen. Und ich fange mal an mit dem Alten Testament. Und zwar ist da der Prophet Samuel. Und die Geschichte von Samuel ist so, dass seine Mutter Hannah hat keine Kinder bekommen. Und sie geht jedes Jahr in den Tempel und sie weint da in einem Jahr bitterlich vor Gott, weil sie eben kinderlos ist. Und der Prophet, Priester Eli, der im Tempel lebt und da zuständig ist, der sieht sie und wirft ihr vor, warum sie da betrunken rumheult. Und sie sagt, nein, das ist falsch, ich weine hier vor meinem Gott. Und Eli sagt ihr, nächstes Jahr wird Gott deinen Wunsch erfüllt haben. Wenn du wiederkommst, wird der Wunsch erfüllt sein. Und Hannah geht nach Hause, ihr Mann schläft mit ihr und sie wird schwanger und sie bekommt Samuel. Und sie verspricht Gott, dieses Kind opfere ich dir wieder zurück. Das, was du mir geschenkt hast, gebe ich dir zurück. Als Dankopfer, ja. Und sie behält Samuel so lange bei sich, bis er nicht mehr gestillt werden muss und geht dann in den Tempel und gibt Samuel bei Eli ab, damit er ihn aufzieht im Haus Gottes. Und über Samuel steht da, er schlief in der Gegenwart Gottes, er schlief im Allerheiligsten. Und eines Tages ruft Gott ihn und er versteht das nicht, weil er zu dem Zeitpunkt noch nie die Stimme Gottes gehört hat. Und Eli erkennt aber, dass Gott Samuel ruft und sagt ihm, höre, sag Samuel, hier, dein Diener hört, sag das zu Gott und er wird mit dir reden. Und Samuel bekommt eine Prophetie für Eli. Und Eli hört das Urteil Gottes über sich und seine Familie. Eli hat erwachsene Söhne und diese Söhne sind eigentlich seine Nachfolger als Priester, aber diese Söhne betrügen das Volk und schikanieren das Volk und rauben sozusagen Schlachtopfer, bevor sie geschlachtet worden sind. Und Gott ist sehr böse darüber. Und dann sagt Gott, und das werden wir gleich, werdet ihr wahrscheinlich sehen als Bibelvers, warum verachtet ihr meine Schlacht- und Speiseopfer so? Sie sollen doch nach meinem Befehl in meine Wohnung gebracht werden. Und dann sagt Gott zu Eli, du ehrst deine Söhne mehr als mich und das ist seine Schuld. Und Gott sagt, und du lässt es geschehen, dass ihr euch von den Erstlingsgaben meines Volkes Israel mästet. Und der Hauptpunkt ist hier, du ehrst deine Söhne mehr als mich. Und Gott nimmt sozusagen von Eli, der die Stimme Gottes kannte, seinen Geist weg und er spricht eine Strafe aus, ähnlich wie bei David. Und er sagt, kaum jemand noch aus deiner Sippe wird alt werden. Und als Zeichen dafür werden deine Söhne beide am gleichen Tag sterben und jung sterben, sind noch jung die Söhne. Und hier ist es auch ein Beispiel dafür, dass Gott sagt, du lebst in der Sünde, dass du das, was du willst, oder das, dem du nicht widerstehen kannst, oder das, wo du nicht für mich sorgst, also dass du deine Söhne so zur Rechenschaft ziehst, dass sie damit aufhören, meine Opfer zu rauben, also Opfer für mich zu rauben. Ich ziehe mich zurück, wenn du in Sünde lebst, egal in welche Richtung die Sünde geht. Ich ziehe meinen Geist zurück und dann wirst du sterben. Ohne meinen Geist wirst du sterben. Und es kommt auf die Umkehr an. Ja, kehre ich um oder nicht? Dann haben wir darüber gesprochen, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, so steht es in 1. Korinther 6, Vers 19. Das heißt, Eli und Samuel lebten im Tempel Gottes. David wollte den Tempel Gottes für Gott bauen, das hat dann sein Sohn gemacht. Aber die Menschen mussten immer an einen bestimmten Ort gehen im Alten Testament, um in Gottes Gegenwart zu sein, um ihn anzubeten und so weiter. Und das ist der Wechsel zum Neuen Testament, dass Gott sagt, ich lege jetzt meinen Geist in meine Menschen hinein, das ist eine neue Zeit, das ist das neue Wirken, das ist die Lösung, die Jesus bringt mit der Erlösung, dass jetzt jeder eine eigene Beziehung zu Gott haben kann, indem er im Heiligen Geist getauft wird und durch den Heiligen Geist mit Gott, mit Jesus selbst kommuniziert. Mit der Tatsache, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind und der Geist in uns hineingelegt wird, ist alles, was Gott ist, wird in uns hineingelegt, aber nicht alles wird aktiviert und nicht alles, wir können nicht Gott sein, ja, weil es gibt nur einen Gott. Aber wir sind dafür verantwortlich, wie der Tempel aussieht. Und nein, auch wenn manche Leute das denken, das bezieht sich nicht in erster Linie darauf, ob du rauchst und was trinkst oder zu viel Schokolade isst oder sexsüchtig bist oder so etwas, ja, sondern es bezieht sich darauf, ist natürlich, wie wie du den Geist in dir wirken lässt. Und natürlich, wenn du ihn nicht in dir wirken lässt, hast du mehr Probleme mit Süchten und all diesen Dingen. Aber es bezieht sich eben nicht nur auf körperlichen Zustand, wie das oft ausgelegt wird. Wir sind verantwortlich für das, was wir zulassen in uns. Das heißt, wir sind auch dafür verantwortlich, ob und wie viel wir den Heiligen Geist wirken lassen. Und hier kommen wir zum ersten Punkt, 1. Timotheus 4, Vers 14. Und zwar steht da, lass die Gabe nicht ungenutzt, die Gott dir aufgrund eines prophetischen Wortes und durch Handauflegung der Ältesten geschenkt hat. Das sagt Paulus zu Timotheus und das wiederholt er auch nochmal im 2. Timotheus an einer Stelle, weil Timotheus Gaben bekommen hat von Gott, zum Beispiel die Gabe zu lehren oder die Gabe der Ermutigung. Paulus ist nicht da, das ist also ein Brief, und Timotheus offenbar keinen Mut hat, in diese Aufgabe so richtig reinzugehen und das vernachlässigt. Ja? Und das ist, wo Paulus ihn ermutigt und sagt, du darfst die Gabe nicht ungenutzt lassen, die Gott dir gegeben hat. Das muss eingesetzt werden. Und im Umkehrschluss, du betrübst den Heiligen Geist, wenn du das nicht tust. Da sind wir beim Betrüben. Und da noch ein anderer Vers. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Und da werdet ihr wahrscheinlich jetzt etwas anderes sehen, als ich hier euch gerade vorlese. Okay, wir haben diese Textstellen nicht. Jetzt sind wir verwirrt, weil wir die für Dienstag rausgesucht haben. Und okay, ihr müsst es also selbst lesen. 1. Thessalonicher 5, Vers 19. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Und die wörtliche Übersetzung ist, den Geist dämpft nicht bzw. löscht nicht aus. Wenn also da beschrieben ist in Gottes Wort, dass man den Geist dämpfen kann, dass man ihm etwas in den Weg legen kann und dass man ihn sogar löschen kann, dann ist das Gottes Wahrheit. Und dann hat es eine wichtige Bedeutung für uns. Das heißt, man kann den Geist betrüben, man kann ihn betrügen und man kann ihn auslöschen. Und da kommen wir gleich noch drauf, man kann ihn lästern. Und das ist das Schlimmste von allem. Aber das Beste kommt zum Schluss. Ja? So, jetzt. Möchte ich noch euch darauf aufmerksam machen, dass Jesus, als er in Jerusalem einzieht, also quasi als es zum Showdown kommt, ja, kurz vor seiner Verhaftung und Verurteilung und seinem Tod, das Erste, was er macht, er reinigt den Tempel. Er geht in den Tempel und er sagt, ihr habt mein Haus zu einer Mördergrube gemacht, ja, ihr verkauft hier und handelt hier, ihr betrügt hier die Menschen, ihr verdient hier und was nicht alles. Und er wird richtig wütend, richtig böse, er nimmt die Peitsche und treibt die Tiere raus und er wirft die Händlertische um und er bringt alles durcheinander. Ja. Er ist ärgerlich, dass sich in seinem Haus, in seinem Tempel, und das gilt eben auch für uns dann, ja, im Übertragenen, so viel Unreines befindet, so viel Unehrliches und so viel Betrug. Und das heißt, das ist der Betrug gegen Gottes Haus, also gegen Gottes Reich. Und das ist die Sünde. Ja, wenn wir nicht leben, wie Gott es möchte, dann betrügen wir Gott. Es ist ein Betrug gegen sein Reich und wir lassen unreine Dinge in uns zu. Und mit den unreinen Dingen, die kommen durch Finsternismächte, wird das Haus verunreinigt. Und Jesus zeigt deutlich, was er davon hält und dass es nötig ist, den Tempel zu reinigen. Das heißt auch, uns zu reinigen innerlich, weil wir sind jetzt der Tempel. Jesus sagt zu den Pharisäern, ich werde diesen Tempel, dieser Tempel wird zerstört werden. Das tut er nicht, ja, aber in dem Zusammenhang sagt er, wird zerstört werden und das kommt. Einige Jahre nach Jesu Tod wird der Tempel komplett zerstört. Aber ich werde diesen Tempel in 3 Tagen wieder aufbauen. Und das ist, was er meint, natürlich mit seiner Auferstehung. Er steht wieder auf vom Tod und er baut Gottes Haus neu wieder auf, aber jetzt, indem er uns zu lebendigen Steinen seines Tempels macht und er ist der Eckstein des Tempels. Und das ist 1. Petrus 2, Vers 5, für alle, die da nachschauen wollen. Warte ich einen kleinen Moment, bis ihr die Stelle gefunden habt. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lebendige Steine, die mit Geist erfüllt sind, zusammengesetzt, also du und ich und viele andere, die mit Geist Gottes erfüllt sind, sind das neue Haus Gottes. Und da wir mit seinem Geist erfüllt sind, ist das ganze Haus mit seinem Geist erfüllt. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Und Opfer, die von seinem Geist gewirkt sind, gibt es nur, wenn der Heilige Geist das hervorbringt aus uns. Ja. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Krasser Vers, 1. Petrus 2, Vers 5. Ich lese dir nochmal, das ist einfach ein unfassbar krasser Vers. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Das ist, was David auch beschreibt, das Opfer, das Gott freut, ist ein zerbrochener Geist. Und David war natürlich auch Prophet, ja, er hat prophetisch geredet und bezieht sich hier auch auf Jesus. Und das Opfer, alles rauszuschmeißen, was Gott nicht ehrt, ist ein Opfer und das andere Opfer ist, das, was Gott gegeben hat, ihm als das zurückzugeben, was er geschenkt hat und ihn damit zu ehren. Und das finden wir auch, wir haben das letzten Sonntag bei uns im Gottesdienst so erlebt, das finden wir auch in der Offenbarung, wo die Ältesten ihre Kronen niederlegen wieder vor Jesus. Das heißt, das, was sie bekommen haben, der Lohn, die Ehre sozusagen auch, die sie von Jesus bekommen haben. Sie geben alles zurück an ihn, weil sie wissen, dass nichts von ihnen selbst kommt, sondern dass es durch seinen Geist gewirkt wurde. Und dann können wir ganz kurz zu Judas und Petrus kommen. Judas geht bis zum Abendmahl mit Jesus. Jesus lässt es zu und Judas bewirkt für Jesus Dinge. Ja. Die Jünger, da haben wir schon mal ganz kurz drüber gesprochen, sind mit in den Geist Jesu hineingenommen, sozusagen in den Schatten Jesu hineingenommen, in den Schatten seines Geistes. Er sendet sie aus. Aber der Heilige Geist ist noch nicht vollständig in ihnen, weil der Heilige Geist noch nicht dauerhaft auf der Erde ist. Jesus hätte das nicht tun können. Er hätte nicht dauerhaft schon seinen Aposteln seinen Geist geben können, es wäre ein gefährliches Unterfangen gewesen, weil der Geist musste zurück erstmal zu seinem Vater und er durfte nicht auf der Erde für Satan irgendwie greifbar sein. So, ich hatte das schon in einer der früheren Folgen erklärt, warum Jesus den Geist zurückgegeben hat an seinen Vater. Also Judas geht die ganze Zeit mit, er bewirkt auch Dinge für Jesus, er gehört genauso zu den Aposteln, die zu zweit ausgesandt wurden, um Menschen zu heilen, um Dämonen auszutreiben und so weiter. Aber als es Abendmahl kommt, sagt Jesus so, hier ist die Grenze und Judas, jetzt musst du tun, was du tun musst. Und Judas geht hin und verrät Jesus und das heißt, er betrügt Jesus. Er betrügt Jesus um die Anerkennung. Und er stirbt aufgrund dieses Betruges. Er kehrt auch nicht um, sondern er bejammert sich selbst. Ja, er geht zurück und will das Geld zurückgeben und erkennt vielleicht, dass er einen Fehler gemacht hat, aber er geht nicht zu Gott und kehrt um und er stirbt. Und bei Petrus sehen wir das Betrüben. Ja, Petrus ist total überzeugt davon, dass ihm das nie passieren wird, dass er Jesus verlässt oder verleugnet. Aber Jesus kündigt ihm das an. Und Petrus demonstriert uns, sogar Jesus gegenüber ist Petrus überzeugt, ich weiß mehr über mich als du. Das ist lustig, ja. Weil das immer wieder passiert. Nein, mit mir ist alles okay, ich bin super, ich folge dir, Jesus. Und die Menschen sagen auch den anderen Menschen, nein, was willst du von mir? Mit mir ist alles okay. Und ich bin der Superheld. Ja? Und sie fragen nie Jesus, wenn Anfragen kommen an ihre Person, an ihre Persönlichkeit, an Dinge, die sie getan haben. Sie fragen nie Jesus, wie kann das sein? Ich bin überzeugt, dass es bei mir nicht ist, aber wenn du sagst, das ist bei mir, dann erklär mir das, damit ich umkehren kann. Petrus ist ein sehr forscher, taffer Typ und sehr offenbar von sich eingenommen. Das ist etwas, das Gott auch in ihn hineingelegt hat und das wird zu seiner Stärke werden. Er kann auch später jedem widerstehen, der ihm da kommt. Und er kann auch den ganzen Folterungen und so weiter widerstehen. Aber an dieser Stelle zeigt Jesus ihm, du überhebst dich über mich, indem du nicht akzeptierst, was ich dir sage, wer du bist. Und an einer anderen Stelle, wisst ihr, dreht Jesus sich zu Petrus um und sagt, Satan, weiche von mir, und zwar in Gegenwart der anderen Jünger und Apostel. Wow, diese Szene, wenn man sich das mal vor Augen malt, ist jetzt auch nichts, was irgendjemand von uns gerne haben möchte. Wir würden sofort dagegen angehen, wenn das jemand mit uns macht und uns aufregen. Aber es ist die Wahrheit Gottes. Jesus dreht sich um zu Satan und sagt, du verfolgst mich und benutzt meine Jünger und meine Anhänger und meine Apostel dazu, mit deinen Lügen zu hantieren. Petrus hat eigentlich gute Absichten. Er will einfach Jesus nicht verlieren. Aber Jesus sagt, du glaubst der Stimme Satans, die sagt, das darf nicht passieren. Dass Satan sagt, es darf nicht passieren, ist klar. Wenn das passiert, dass Jesus ans Kreuz geht und aufersteht, hat Satan ein für alle Mal verloren. Es sieht so aus, als würde Petrus das aus eigenem Antrieb sagen, das darf nicht passieren, weil er ja Jesus nicht verlieren will. Und da ist diese Vermischung, wenn es Anfragen an uns gibt durch Jesus oder durch Menschen, denen etwas auffällt, dann ist es schwierig auseinanderzuhalten, dass es nicht unser eigenes ist, dass Satan mit dahinter steckt. Da entsteht eine große Verwirrung. Und das Einzige, was hilft, ist, in Gemeinschaft mit Jesus zu gehen und ihn zu fragen, was ist die Wahrheit daran? Will mich hier nur jemand fertig machen und erzählt Lügen über mich? Oder ist es etwas, was du mir sagen willst? Und dann kehre ich um. Und Jesus lässt Petrus hier genau das erleben, was er vorher gesagt hat, weil Jesu Wort ist immer wahr. Und das, was er aber macht, ist, dass obwohl er vorher gedacht hat, er wäre der Superheld, er kehrt um. Er setzt sich damit auseinander. In dieser Zeit, als Jesus für ihn stirbt, und bevor Jesus stirbt, sieht Petrus den liebevollen Blick Jesu. Und Jesus hat nicht nur angekündigt, du wirst in diese Falle laufen, sondern er hat auch angekündigt, ich habe für dich gebeten, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört, denn du sollst der Fels meiner Gemeinde sein. Und da sehen wir, was für eine krasse Situation das für Petrus gewesen ist. Ich habe für dich gebetet, Petrus, oder gebeten bei meinem Vater, dass dein Glaube nicht aufhört. Das heißt, Petrus ist mit dieser Aktion der Verleugnung absolut an seine Grenzen gekommen, an die Grenzen seines Glaubens. Und er hat sich für das Richtige entschieden. Er hat gesagt, ich kehre um. Und Jesus setzt ihn neu wieder in seinen Dienst ein am See, als Jesus nach seiner Auferstehung sich da mit den drei Aposteln trifft und Petrus wieder neu in seinen Dienst einsetzt. Und jetzt möchte ich mit euch in die Apostelgeschichte gucken. Wir haben jetzt Samuel und Eli gehabt, das ist das Alte Testament. Wir haben Judas und Petrus, das sind die Apostel, die mit Jesus unterwegs sind. Und wir haben Ananias und Sapphira, über die wir jetzt reden, oder Hananias und Sapphira, das ist unterschiedlich in den Bibeln. Und ich lese euch mal den Text vor. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land. Also viele Menschen sind zu Jesus gekommen, nachdem die Jünger angefangen haben zu predigen, nachdem sie mit Heiligen Geist erfüllt waren. Und die haben jetzt angefangen, eben in Gemeinschaften, kann auch sagen Gemeinden, aber in Gemeinschaften zu leben und füreinander zu sorgen. Und alle haben Dinge verkauft, Besitze, Tümer verkauft, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und das haben auch Hananias und seine Frau Sapphira gemacht. Und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm, Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet, und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen. Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war ja dein Eigentum. Und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Und dann passiert Folgendes. Seine Frau Sapphira kommt und mit ihr geschieht dasselbe. Sie wird gefragt, sie bringt dieselbe Lüge hervor und sie bricht tot zusammen. Und obwohl Ananias und Sapphira gut angefangen haben, können sie von diesem Moment an nicht mehr leben. Der Geist Gottes ist aus ihnen gewichen und auch ihr eigener Geist. Sie können keine Frucht mehr hervorbringen. Und dann steht da, nachdem das beschrieben ist von Sapphira, eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde. Und genauso ging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Also auch den Nichtgläubigen. Was ist da passiert und warum hat Petrus das so erkannt? Petrus erkennt, dass Satan dahinter steckt, weil er selber diese Dinge mit Jesus erlebt hat. Er weiß, wer ihn verführt hat, die falschen Dinge zu sagen und die falschen Dinge zu tun. Und er kann deshalb hier jetzt mit den beiden so verfahren, und er tötet sie ja nicht, das tut der Geist Gottes selbst. Aber er bringt ganz klar auf den Punkt, was sie getan haben. Was haben sie denn jetzt getan? Das Problem ist für Gott nicht, und das beschreibt Petrus auch hier, dass die beiden einen Teil vom Geld behalten. Das dürfen sie, das war ihr Land. Das hätten sie tun können, niemand hat sie gezwungen, beschreibt Petrus nochmal. Das, was sie gemacht haben, sie haben den Heiligen Geist belogen, sie sind nicht ehrlich vor Gott. Und das sagt hier Petrus, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Die beiden haben sich selbst was vorgemacht, nämlich, dass sie ihre Gedanken und ihr Inneres vor Gott verbergen können. Und das kann niemand. Gott bewertet das Innere, er bewertet unser Herz. Und in Matthäus 12, wo wir gleich hinkommen, da beschreibt Jesus später die bösen Gedanken. Die Worte kommen aus dem Herzen, aus den Gedanken, die wir aussprechen. Und mit unseren Worten werden wir verurteilt, weil sie aus unserem Herzen kommen. Und das ist der Betrug, um den es hier geht. Sie behaupten quasi Gott gegenüber, ich gebe alles für dich, aber sie behalten einen Teil für sich zurück. Das ist Lüge. Dass sie lügen an dem Punkt, dass sie alles für Gott gegeben haben. Und sie betrügen damit in erster Linie oder eigentlich überhaupt grundsätzlich Gott. Und dieser Betrug, diese Unehrlichkeit bringt Fruchtlosigkeit und Tod hervor. So, und jetzt gehen wir zum Punkt Lästerung über. Und das ist, ein mega spannendes Thema. Ich lese es mal aus der Bibel heute, weil das wahrscheinlich werdet ihr da gleich Verse sehen. Und zwar sagt Jesus ganz klar, dass es eine Lästerung gegen den Heiligen Geist gibt und dass diese Lästerung nicht vergeben werden kann. Und wir gucken uns das mal an, das ist Matthäus 12. In Vers 18 ist beschrieben, dass viele Menschen Jesus folgten. Und dann steht da im Vers 18 ein Zitat aus dem Propheten Jesaja über Jesus. Und zwar, seht, das ist mein Diener, den ich erwählte, den ich liebe und über den ich mich freue. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er verkündigt den Völkern das Recht. Oder andere Übersetzungen sagen, die Gerechtigkeit. Und er wird ein geknicktes Rohr nicht zerbrechen, einen glimmenden Docht nicht auslöschen und so weiter. Und dann passiert Folgendes. Damals brachte man einen Besessenen zu Jesus, der blind und stumm war. Und als er ihn geheilt hatte, konnte der Mann wieder reden und sehen. Die Leute waren außer sich vor Staunen und sagten, ist das etwa der Sohn Davids? Also ein Besessener, wo die Besessenheit Auswirkungen hatte, dass er nicht sehen konnte und nicht sprechen konnte. Das heißt, das sind Dämonen der Blindheit und des Stummseins sozusagen, die den Jungen quälen. Und Jesus heilt ihn, hier steht also, als er ihn geheilt hatte, und der Mann kann wieder reden und sehen. Und die Leute sind außer sich vor Staunen und fragen, ist das der Sohn Davids? Also ist es der Messias. Doch als die Pharisäer es hörten, sagten sie, ich muss immer lachen über diesen dieses Ding, ja. Der treibt die Dämonen ja nur durch Beelzebul, den Oberdämon, aus. Also sie sagen, der treibt die Dämonen durch Satan aus. Jesus wusste genau, was sie dachten. Die stehen nicht direkt neben Jesus. Er weiß schon, was sie denken. Und hier geht es wieder ums Herz. Und sagte zu ihnen, jedes Reich, das sich selbst bekriegt, geht zugrunde. Auch eine Hausgemeinschaft oder eine Stadt, die in sich zerstritten ist, hat keinen Bestand. Wenn also der Satan den Satan austreibt, wäre er in sich zerstritten. Wie soll sein Reich dann bestehen können? Und wenn ich die Dämonen tatsächlich mit Hilfe von Beelzebul oder eben Satan austreibe, durch welche Macht treiben eure Schüler sie dann aus? Sie werden deshalb das Urteil über euch sprechen. Und dann kommt, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder hier steht auch als Ergänzung das Wort schon. Wenn ich, Jesus, die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken eindringen und ihm seinen Besitz rauben, wenn er ihn nicht vorher fesselt? Erst dann kann er sein Haus ausrauben. Und Jesus meint damit, wenn Satan das einen Menschen besitzt, das ist das Haus, ja, in dem Satan wohnt. Und nicht ein Stärkerer als Satan kommt. Also Satan hat dem Menschen das Leben geraubt, ja, es gehört jetzt Satan. Wenn dann nicht ein Stärkerer kommt und wieder diesen Menschen aus der Hand Satans raubt, kann der Mensch nicht frei werden. Jesus sagt ganz klar, ich bin stärker als Satan. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Und jetzt kommt's. Deshalb sage ich, alle Sünden können den Menschen vergeben werden. Selbst die Gotteslästerungen, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wird keine Vergebung finden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Die Menschen blenden diesen Vers gerne aus. Ich denke, es gibt nur seltenst auch Predigten über diesen Vers. Ich wiederhole den nochmal oder diese Verse. Alle Sünden können den Menschen vergeben werden, selbst die Gotteslästerungen, die sie aussprechen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, wird keine Vergebung finden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, also gegen Jesus sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Welt noch in der kommenden. Was bedeutet das? Was ist der Hintergrund? Was meint Jesus? Das, was hier ganz wichtig ist, wer den Heiligen Geist ablehnt, lehnt Jesus ab. Wer behauptet, dass der Heilige Geist nicht wirksam ist durch Heilung, durch Befreiung, durch Prophetie, wer die Gaben des Geistes ablehnt, lehnt Jesus ab. Wer ihn nicht anerkennt, erkennt auch die Kraft nicht an und kann auf der Erde nicht im Sinne von Jesu Autorität und Kraft wirksam sein. Ohne den Heiligen Geist Gottes, ohne den Heiligen Geist Jesu, kann er keine geistlichen Dinge für Jesus vollbringen. Und hier geht es darum, dass die Pharisäer Jesus das vorwerfen. Das heißt, hier geht es darum, das, was Jesus mit dem Lästern meint, ist, wenn du über jemanden anders behauptest, dass er den Geist Gottes nicht hat, aber er tut Dinge durch den Geist Gottes, ist es eine Lästerung. Du hörst dir nun das Training an, du wirst es vermutlich nicht sein, aber es gibt viele Menschen, glaub mir, wie viele mir schon gesagt haben, Pastoren, ja, ich bin eine Schamanin und was ich alles bin, ja, weil Gott Dinge getan hat und weil er redet durch mich gebraucht, um prophetische Worte zu sagen und was nicht alles. Aber sie sind so erzürnt darüber, sie wollen das nicht und sie behaupten dann, das ist ein anderer Geist oder das ist, heutzutage heilt Gott nicht mehr so, heutzutage redet er nicht mehr prophetisch so. Befreiung ist gefährlich, über Satan zu reden, das gibt es nicht. Jesus hat frei gemacht, alle auf einmal pauschal. Und wer so wirkt, auch in geistlichen Zusammenhängen, in Gemeinden, der muss damit leben, dass Gott sagt, dieses kann nicht vergeben werden. Und das ist krass, weil Jesus auch darüber redet, dass es nicht jetzt vergeben werden kann und auch nicht in der zukünftigen Welt. Und das bezieht sich auch darauf, dass Jesus sagt ganz klar, dass Engel schon sozusagen eingesperrt sind, die von Gott abgefallen sind und sie mit Satan unterwegs waren und ihnen kann nicht mehr vergeben werden, sie können nicht erlöst werden. Und warum wird Vergebung nicht gewährt? Es ist so, die Lästerung ist was Aktives und Bewusstes. Die Pharisäer haben anerkannt, dass Dinge, die Jesus tut, nur durch eine besondere Macht, durch eine besondere Kraft getan werden können. Die wissen sogar, dass im Alten Testament steht, dass das Zeichen dafür, dass Jesus der Gottessohn ist, dadurch das ist, dass er solche Wunder vollbringt. Und er vollbringt andere Wunder, größere Wunder, als die ihre eigenen Leute das tun können, die auch versuchen, Dämonen auszutreiben. Und der Hintergrund ist, dass die Pharisäer zwar sagen, okay, das braucht eine besondere Macht, aber wir akzeptieren nicht, dass dieser Gottes Sohn ist, dass dieser der Messias ist und deshalb beschuldigen sie ihn, zu Satan zu gehören. Und das ist das Schlimmste, was man Gott antun kann, was man Jesus antun kann, weil er ist Gott allein, er ist der Retter. Das heißt, ich wähle einen gefallenen Engel zum Gott und ich behaupte, dass der, der wirklich Gott ist, nicht mehr ist als ein gefallener Engel, der versucht, Dämonen auszutreiben und damit sein eigenes Reich zu zerstören, was keinen Sinn macht, aber das stellen wir immer wieder fest, dass die Dummheit einfach ein Riesending ist im Reich Gottes. Ja. Also nicht im Reich Gottes, sondern bei vielen Menschen, die behaupten, zum Reich Gottes zu gehören, denken einfach nicht nach, ob das logisch ist, was sie da tun. Und jetzt, so, Vater und Sohn und Geist sind eins und konkurrieren nicht miteinander. Und ich kann nicht Gott teilen in Anteile, die mir gefallen oder nicht gefallen. Ich kann nicht sagen, Gott, du bist der Vater, du bist weit weg da oben und wachst über alles, finde ich gut, ich brauche einen Vater. Jesus, du bist mein Freund und mein Bräutigam und du bist mir nah und das fühlt sich gut an. Oder ich rede mir ein, dass du da bist und wenn ich im schönen Lobpreis bin, dann fühlt sich das gut an. Aber Heiliger Geist, du bist mir zu gefährlich, dich brauche ich nicht, weil guck dir die Leute an mit ihren Gaben, da fallen da Menschen um und da werden Menschen geheilt und da schreit jemand, weil Dämonen fliehen, das ist mir alles komisch, das will ich nicht. Ich bin ganz sicher, das bist du nicht. Und damit lehne ich den Geist Jesu ab, damit lehne ich den, krass gesagt, ein Drittel Gottes ab und du kannst Gott nur als gesamtes haben und nicht in Teile aufgeteilt. Heute wähle ich den Vater und morgen wähle ich den Sohn und den Geist will ich gar nicht haben. Du kannst Gott nur in Kombination haben, Vater, Sohn und Geist. Und sie sind in unterschiedlichen Punkten für dich Ansprechpartner, aber sie können nicht geteilt werden. Und deshalb gibt es diese Vergebung nicht, weil die Person, die sagt, mit dem Heiligen Geist will ich nichts zu tun haben, das ist alles Zauberei, ja, der ist nicht verbunden mit dem, der Vergebung erwirkt hat und gibt. Und deshalb kann das nicht vergeben werden, die Lästerung gegen den Geist. Wer behauptet, dass das nicht der Heilige Geist ist? Wer jetzt zum Beispiel behauptet, Marieke Reinke ist eine Schamanin, der behauptet, dass ich nicht mit Jesus verbunden bin, der kann keine Vergebung haben, weil die Wahrheit ist, dass er nicht mit Jesus verbunden ist, sonst würde er erkennen, dass es Jesu Geist ist. Und das bedeutet, es gibt keine Vergebung dafür. Das hat mit mir alles gar nichts zu tun. Das hat etwas mit der Person zu tun. Aber wie ist das Ende? Wenn jetzt so eine Person umkehrt und Gott um Vergebung bittet und sagt, ich habe dich nicht richtig erkannt, ich habe dich ja gar nicht vollständig bei mir gehabt, ich wusste ja gar nicht, wie das sein kann, so mit dir ausgefüllt zu sein, so ein Leben mit dir zu haben, dann wird ihm vergeben. Und zwar, der Hintergrund ist folgender. An dem Tag, an dem du erkennst, dass der Heilige Geist nötig ist und du die Taufe des Geistes brauchst und er in dir wirkt, bekommst du überhaupt zum ersten Mal Gott vollständig. Das heißt, du trittst zum ersten Mal in die Vergebung deiner Sünde ein, weil du vorher gar nicht Gott erkannt hast, weil du ihn ohne Heiligen Geist theoretisch sehen kannst, aber nicht persönlich. Und das ist das Leiden vieler Christen, die sagen, ja, ich glaube an Gott, einer muss alles erschaffen haben und so weiter. Aber sie sind nicht in der Beziehung mit Gott. Sie erleben nicht Heilung, sie erleben nicht Befreiung, sie erleben nicht Veränderung. Sie haben einen theoretischen Glauben, der daraus besteht, da muss es einen Gott geben und ja, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Und weiter geht's nicht. Und das ist eine bewusste Entscheidung, ob ich, und das ist auch hier die bewusste Entscheidung der Pharisäer, ob sie Jesus annehmen und akzeptieren als Sohn Gottes und dass der Geist Gottes mit seiner Macht in ihm ist oder ob sie ihn ablehnen. Und die Pharisäer sprechen Jesus bewusst die Gottessohnschaft ab und ehren Satan. Und das ist die Todsünde, die nicht vergeben werden kann. Du kannst nur Gott haben, Jesus haben oder Satan haben. Du kannst nicht alles gleichzeitig haben. Taufe im Sinne von Jesus bedeutet völliges Versenken und Abwaschen des alten Lebens in ein neues Leben mit Jesus. Und die Taufe im Heiligen Geist bedeutet auch ein völliges Versenken und Abwaschen des eigenen Geistes, um den Heiligen Geist im neuen Leben vollkommen wirksam zu werden zu lassen. Und warum ist die Lästerung gegen Jesus nicht das Problem? So wie Jesus sagt, der Heilige Geist ist hier auf der Erde wirksam. Und Jesus ist im Himmel bei seinem Vater. Und ohne Heiligen Geist ist es unmöglich, Gottes Werke zu tun. Und jeder, der den Heiligen Geist lästert und Werke tut, von denen er behauptet, er tut sie im Namen Gottes, aber er lehnt den Heiligen Geist ab, nutzt eine andere Kraftquelle. Auch wenn er es nicht spürt oder wahrhaben will oder glaubt. Und das ist das, was Petrus erlebt hat. Die Worte, die aus ihm herausgekommen sind, das darf nicht sein, Jesus, dass du stirbst, waren nicht die Worte des Geistes, des Heiligen Geistes. Eines Geistes schon, aber nicht des Heiligen Geistes. Aber er wusste es nicht. Es war ihm nicht klar, bis Jesus ihm das gesagt hat. Du musst dich und deine eigenen Wünsche total selbst verleugnen, um mich zu verherrlichen. Und Du kannst keine Werke vollbringen im Namen Jesu, wenn du seinen Geist ablehnst. Die vorbereiteten Werke, die er für dich hat, kannst du nicht tun. Und das ist der Unterschied. Jesus ist im Himmel und du hast keinen Zugang zu ihm, wenn du nicht den Heiligen Geist in deinem Leben annimmst und wirksam werden lässt. Das heißt, platt ausgedrückt, alles, was du gegen Jesus lästerst, alles, was du gegen Gott lästerst, das kommt da gar nicht an. Es bleibt alles hier auf der Erde. Es prallt alles ab. Alles, was du gegen den Heiligen Geist lästerst, kommt beim Heiligen Geist an, weil das der Personenanteil Gottes ist, der hier auf der Erde ist. Und den du brauchst, um überhaupt so weit zu kommen, dass du zu Gott und zu Jesus vortreten kannst. Und hier wieder sind wir an dem Punkt. Du kannst Gott nicht teilen in Anteile, die dir gefallen oder nicht. Du hast vollständig Gott oder du hast Gott gar nicht. Und deshalb stört es Gott nicht. Du bist nicht anders, auch wenn du sagst, du bist gläubig, als jeder nichtgläubige Mensch oder andersgläubige Mensch auf dieser Welt, der keinen Zutritt zu Gott hat und der nicht zu ihm gehört. Du bist nicht anders, nur weil du sagst, ich glaube Gott, ich lese in der Bibel und ich glaube, Jesus ist auferstanden. Es reicht nicht aus. Tja, das mag für manchen hart sein. Aber es ist biblisches Wort. So, zum Ende nochmal zum Abschluss das zusammengefasst. Es gibt also durchaus Dinge, die im Umgang mit dem Heiligen Geist sehr schlecht sind und ja, es gibt genügend Grund eigentlich für jeden Christen zu überlegen nochmal, wie stehe ich da und wie gehe ich auch mit anderen um. Ich könnte euch Beispiele erzählen von Menschen, die bei denen es so aussah, als ob sie so großartig mit Gott unterwegs sind. Und sie haben viele tolle Worte gesagt, immer in geistlichen Zusammenhängen. Aber so wie sie zu Hause waren, haben sie die schlimmsten Dinge gemacht. Und nach außen war es lange nicht zu erkennen. Und sie haben behauptet, dass sie mit Gott unterwegs sind und dass sie ihn ehren. Und am Ende hat Gott es offenbar gemacht. Nein, das ist es nicht. Das ist nicht wahr. Das ist genauso eine Lüge wie bei Hananias und Sapphira. Das ist genauso eine Situation wie bei Samuel und Eli, dass Eli seine Söhne mehr geehrt hat als Gott. Das ist wie eine Sünde von David, der darum fürchten muss, dass Gott seinen Heiligen Geist zurückzieht. Und Gott zieht seinen Geist von Menschen zurück, die, obwohl er wiederholt gesagt hat, du musst bei dir selber schauen, du lebst nicht so, du gehst nicht so mit Menschen um, wie ich das von dir möchte. Und sie hören nicht auf ihn und sie kehren nicht um. Und er sagt, dann ziehe ich meinen Geist von dir zurück und dann wirst du sterben. Gott ist ein gnädiger Gott. Er ist ein liebevoller, fürsorglicher Gott. Und wie ich schon am Anfang über sein Wort gesagt habe, er ist ein vollkommen klarer Gott. Und wenn er Warnungen ausspricht und die Menschen sie in den Wind schlagen, dann wird er sie ein paar Mal wiederholen. Und dann kommt der Tag, wo er sagt, und jetzt werde ich die Flut schicken. Und jetzt wirst du sterben, jetzt wirst du untergehen, weil du nicht auf mich gehört hast. Ich habe dich so und so oft gewarnt, ich habe dich so und so oft gebeten, umzukehren, damit du gerettet wirst und du tust es nicht, dann wirst du jetzt sterben. Ich hatte einmal eine Prophetie für ein Ehepaar vor einigen Jahren und Gott hat klar gesagt, ihr werdet sterben, wenn ihr jetzt nicht umkehrt, jeder einzeln für sich. Ein Teil dieses Ehepaars hat die Umkehr gewählt, hat gesagt, ja, ich weiß, es ist Wahrheit und ich kehre um. Und der zweite Teil ist nicht umgekehrt. Der erste Teil erlebt massiven Segen und blüht total auf. Und der zweite Teil ist gerade dabei, total unterzugehen. Das ist Gottes Wort. Er kennt das Herz und er sagt, wer nicht umkehrt, ist verloren. Wer nicht seinen Tempel reinigt, ist verloren. Und Jesus sagt, ich habe euch gewaschen, als ihr mich angenommen habt. Und ich habe euch eure Schuld vergeben und ich sehe euch als Gerechte und als Heilige. Aber jeden Tag in eurem Leben macht ihr euch die Füße schmutzig und ihr müsst von mir gewaschen werden, jeden Tag aufs Neue. Keiner von euch ist der Superheld. Keiner von euch ist ohne Sünde. Und wer das nicht einsieht und immer behauptet, ich brauche nichts mehr und wen der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Ja, es stimmt ja, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Aber du musst dich erstmal frei machen lassen und nicht pauschal sagen, als ich Jesus angenommen habe, hat er mich komplett frei gemacht von allem, was in meinem Leben schlimm und schlecht und falsch ist. Er möchte, dass es bekannt wird. Er möchte dein Haus reinigen. Er möchte da, wo Dämonen dir was einreden, sie vertreiben. Er möchte da, wo du krank bist, dich heilen an Körper, Seele und Geist. Er möchte dich vollkommen erneuern. Und wenn du jemand bist, der sagt, ich bin vollkommen okay und ich tue niemandem was, dann hast du ein großes Problem. Und ich lade dich ein, nachzudenken, zu fasten, vor Gott zu treten und zu sagen, zeig mir, wie ich diesen Hochmut loswerden kann und wie ich umkehren kann. Ich bin mir bewusst, dass manchen das nicht gefällt, was ich hier sage. Aber deshalb kann ich trotzdem nicht schweigen. So, ich segne euch mit Erkenntnis der Wahrheit, die von Jesus kommt und allein von ihm. Und mit dem Mut umzukehren, wenn ihr umkehrt, wird er euch freisetzen und es wird wunderbar werden. Ja, Jesus, danke für diese Zeit. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du wirkst in jedem Einzelnen, der hört und Erneuerung schaffst und Vervielfältigung schaffst und jeden in die Lage bringst, reiche, gesunde, heilige Frucht für dich zu bringen. Danke für deine Gnade, Herr. Danke für deine Ermahnung und danke für deine Liebe, aber auch für deine Klarheit und Wahrhaftigkeit. Danke, Jesus. Amen. Ja, danke fürs Dabeisein und ich hoffe nicht, dass ihr jetzt völlig verstört seid, sondern beim nächsten Mal wieder einschaltet in einer Woche. Und dann zu den Strömen des lebendigen Wassers. Das wird ganz sicher ein tolles Thema. Bis dahin. Tschüss.